Willkommen zu Unseen Journeys, der Podcast über die verborgenen Erfolgsgeschichten von deutschen Athleten im Ausland. Mit eurer Moderatorin Lisa, präsentiert von Matix Sports.
So, herzlich willkommen zu Unseen Journeys. Ich habe mir für die heutige Folge wieder einen ganz spannenden Gast eingeladen. Hallo Björn!
Hi in die Runde. Schön, dass ich da bin.
Ich freue mich, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Und ich habe mir überlegt, kennst du noch die Sendung mit der Maus?
Na klar.
Und weißt du noch, bei den Intros, da gab es ja immer ein Intro auf Deutsch und einmal eins auf der Sprache, auf irgendeiner Sprache. Magst du uns einmal auf der Sprache in dem Land, in dem du gelebt hast, begrüßen?
Na, sehr gerne. Sawadee Kap.
Ah, danke. Was war das?
Das war einfach Hallo, sagt man. Umgangssprache, wenn man sich sieht, ja, dann Sawadee Kap, dann Sawadee Mai, wie geht's? Geht so ein bisschen weiter. Ist die allgemeine Begrüßung. Ist natürlich sehr höflich da, weil sie immer noch in Knick gehen meistens und dann auch immer der Hierarchie eingefolgt sind. Aber ganz simpel und einfach.
Schön. Damit sind wir schon mal schön begrüßt. Danke. Magst du dich einmal ganz basic, ganz kurz vorstellen, für die, die dich vielleicht noch nicht kennen?
Ja, klar, gerne. Ich bin Björn Lindemann, bin jetzt 39 Jahre jung, habe ein bisschen was in meiner Fußballerkarriere erlebt, bin, glaube ich, auch sehr relativ früh Profi geworden mit 16,5, glaube ich, habe ich den ersten Vertrag unterschrieben, habe dann eine kleine Journey-Reise in Deutschland gehabt, in der zweiten und dritten Liga und bin dann ja auf Umwegen in Thailand gelandet, habe dann eine sehr schöne Zeit gehabt. Mittlerweile bin ich wieder in Deutschland, habe eine Ausbildung zum Finanzamt oder Finanzkraft gemacht, habe eine Tochter, habe eine Frau, bin glücklich verheiratet und ja, sitze hier am Podcast.
Sehr schön. Genau, das war jetzt einmal die Kurzfassung. Jetzt werden wir natürlich da noch ein bisschen weiter reingucken. Und mich interessiert, ich würde einmal ganz gerne ganz zum Anfang gehen. Wie bist du überhaupt zum Fußball gekommen oder wie kam die Liebe für diesen Sport?
Ich glaube, durch meinen Vater, durch die Familie allgemein. Wir waren eine Fußballerfamilie, mein Opa hat gespielt, mein Vater hat gespielt. Da ist man da früh reingewachsen, auf dem Dorf war es ja sowieso immer, nach der Schule Rucksack in die Ecke und ab auf den Bolzer. Und ja, so ist man da auch hängen geblieben. Das war immer so, ja, ich will mal sagen, es war ein bisschen anders als früher. Da waren auch eine größere Gemeinschaft, dann wurde irgendwie jeder zum Fußball geschleppt, weil egal ob dick oder dünn, irgendwer muss sich bewegen. Ja, man kannte sich aus der Schule, auf dem Schulhof wurde gespielt. Und dann, ja, bin ich da hängen geblieben und bin bis heute treu geblieben.
Total spannend, weil, ja, wie du meinst, jeder wird da hingeschliffen und jeder kommt auf den Bolzplatz. Aber wann war so der Punkt, wo du gemerkt hast, so, hey, vielleicht möchte ich das auch wirklich als Beruf machen und nicht einfach nur auf dem Bolzplatz bleiben?
Boah, ich glaube, diesen Traum hat, glaube ich, jeder. Ja. Ich glaube, in jungen Jahren denkt man da auch gar nicht so viel nach drüber, weil es einfach Spaß macht, mit den Freunden zu spielen. Ja, man hat immer diese Euphorie, man trainiert zweimal die Woche, sieht seine Kumpels, mit denen man sowieso viel zusammenhängt. Und auch in jeder Freiheit hat man Fußball gespielt und wollte immer gewinnen. Ich glaube, dass man so diesen Gedanken hat, ein Profi zu werden. Ich glaube, den Traum hat, glaube ich, jeder, der so Fußball gucken konnte, wenn damals die Sportschau mal lief auf den alten Röhrenfernsehen, die noch so riesig waren, wenn man da mal ran durfte. Oder durch Papa, Opa, die dann das geguckt haben, da daneben saß und Nationalmannschaft geguckt hat oder sowas, wollte man schon immer gerne mal dahin. Aber dass es so richtig Realität wurde, war, glaube ich, erst, wo dann halt ein großer Verein mal auf einen zukam und wo es alles ein bisschen konkreter wurde. Da waren wir, glaube ich, aber schon 14, 15. Und ja, da hat man schon gehofft, da irgendwie den Weg einzuschlagen.
Und wie war dieser Weg dann? Also du meinst, der große Verein, der ist dann auf dich zugekommen. Also welcher Verein war das? Und hat dich dann einfach angefragt?
Oder? Es war früher, ja, es gab ja immer so Auswahlspiele auch. Und da kamen die halt immer von Wolfsburg, von Hannover, von den großen Vereinen aus der Umgebung, was da war. Und ich kam immer aus dem kleinen Dorf Loccum, wo jeder gesagt hat, was ist das denn eigentlich überhaupt? War aber schon relativ früh eigentlich so mit der Beste da in der Auswahl, in der Niedersachsen-Auswahl. Und ja, dann war es zwangsläufig, dass dann ja, die großen Vereine rekrutiert haben ab 14, wo es dann so ein bisschen Selbstständigkeit losging. Und na, dann habe ich den Anruf gekriegt, dann hat Papa mich gleich geschliffen und gesagt, das musst du machen, ganz einfach. Und dann ja, kannte ich da ja auch schon viele, wie gesagt, aus der Auswahl und sowas. Das war dann ein Sprung. War natürlich noch was anderes wie heute, da musstest du noch mit dem Zug fahren nach der Schule, eine halbe Stunde dann noch mit der Bahn fahren, also warst immer schon einen guten Trip unterwegs, um dann vielleicht auf dem Montagabend auf 19 Uhr auf Asche zu trainieren, wo noch Wasser drauf ist und Schlamm. Hat uns aber nicht interessiert, war immer cool, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, man hat noch heute Kontakt zu einem oder anderen von früher und ja, man hat es halt mit Leidenschaft gemacht.
Ja, ich finde es jedes Mal wieder diese innere Motivation, diese intrinsische Motivation, dieses Brennen für den Sport, das finde ich so spannend. Und das treibt dann ja auch an, auch das alles neben der Schule zu machen, oder? Hattest du das alles quasi Schule und Training?
Ja, also es war ja früher, wie gesagt, heute gibt es ja Internate, wo du denn da bist vor Ort, dass so vieles gemacht wird, wo du trainieren konntest morgens. Bei uns war noch ganz normal, ich bin hier in der Dorfschule gegangen, da musste mich Mama oder Papa oder Opa immer zum Bahnhof fahren, der so 25 Minuten entfernt war, ab in den Zug rein, mit dem Zug zurück. Dann gab es auch das eine oder andere Mal Ärger, weil Mama meinen Zug verpasst hat und die Eltern am Bahnhof gewartet haben und leider nur drei gefahren sind in einer Stunde. Aber das war so der normale Ablauf. Dann warst du abends um 10 Uhr wieder zu Hause, halb 11 Uhr, bist ins Bett gegangen, morgens zur Schule wieder hin, ja, mit einem halben Auge. Und ja, so hat sich das dann ein bisschen durchgeschliffen.
Und wie ist dann der Sprung gekommen, dass du dann quasi aus der Jugend rausgekommen bist?
Ich war, glaube ich, körperlich früher schon sehr, sehr weit in meinem Alter, und habe auch immer viele Jahrgänge übersprungen. Also ich habe auch manchmal mit 3 oder, ja, die waren teilweise 2 Jahre älter als ich oder 3 Jahre älter. Dann hat man natürlich auch schon mal allgemein einen anderen Schritt gemacht, sage ich mal so, weil die Älteren natürlich schon ein bisschen anderen Lebensstil hatten oder andere Sachen machen durften. Da wurde es halt immer mitgeschliffen so ein bisschen und dann wurde ich relativ früh auch in den Herrenbereich geschoben. Man wollte mich sogar schon, glaube ich, mit 16 mal hochziehen in den Herrenbereich, aber es durfte ich noch nicht offiziell. Und dann, ja, bin ich mit 17 halt in die Amateurmannschaft gekommen und habe mich das erste Mal so im Herrenfußball ein bisschen etabliert und war dann schon mal eine ganz andere Welt. Und dann ging eigentlich alles relativ schnell und heute sitzen wir hier.
Ja, Wahnsinn. Wie ist das so? Ich stelle mir das total spannend vor, weil man immer so denkt, so, oh, das sind die Großen, das sind die Herren. Wie war denn so dieser erste Tag? Kannst du dich da noch dran erinnern? Was ist erstmal mit dem Herrn?
Ja, ich habe mich, glaube ich, eingepisst erstmal vor Angst, da, weil ich nicht wusste, was da kommt. Das sind natürlich deine Idolen, die du im Stadion siehst. Das wurde auch langsam ein bisschen rangeführt und dann durfte man mal hin und gegen die spielen in so einer Mannschaft. Dann war man, ja, irgendwann kam der Trainer und sagt, Junge, jetzt bist du erstmal dabei, du kommst komplett dazu. Durfte mich in meiner Gästekabine als Einzelner umziehen. Ja, die Profis natürlich auf der anderen Seite in der Kabine. Das war, glaube ich, wie gesagt, nochmal ein ganz anderer Schritt. So bei den Amateuren war es doch alles ein bisschen angenehmer, weil man da auch immer einen sehr engen Kontakt hatte durch die Nähe auf der Anlage halt. Und wie gesagt, Profis waren halt ein anderes Klasse, eine andere Welt. Und ja, da war man noch leise, hat man noch die Schuhe geputzt, die Bälle geputzt, die Tore getragen, die Schnauze gehalten. Und war mal froh, wenn man das Trikot anziehen durfte im Endeffekt nachher. Und ja, da hat man schon sehr viel Respekt noch gehabt und war aber sehr, sehr interessant, was da denn immer noch so, wie man aufgenommen wurde, wie sich das entwickelt hat, dass man dann auf einmal eine anerkannte Person war und wie viel Kontakt man jetzt noch so zu diesen ehemaligen hat, die damals so die ersten Bezugspersonen im Profifußball waren. Ich werde mich auch nicht vergessen, Altin Lada, da habe ich den aus Versehen mal getunnelt im Kreis. Der hat mir direkt erstmal am Hals gepackt, gesagt, du kleiner Wichser, wenn das hier nochmal passiert, Alter, dann gibt's einen auf die Fresse nach dem Motto. Das war so ein bisschen, ja, die haben sich da so den Respekt halt gezeigt.
Ja,
Heute,
die
heute,
Rangordnung.
genau, aber heute sind wir sehr, sehr gute Freunde noch und unterhalten uns auch viel und spielen auch bei diesen Legendenmannschaften gerne zusammen. Also, das war schon sehr, sehr lustig und geil war auch immer, wenn man ja gestern gewinnt als Einziger, das war dann irgendwann normal. Man musste sich den Platz ja in der Hauptkabine erarbeiten. Das hat dann auch 2 Jahre gedauert, bis ich dann da rein durfte und Platz gekriegt habe. Das war natürlich auch eine große Party, fand ich immer ganz lustig. Aber was du denn auch für Spieler so, die dann nachher richtig große Stars geworden sind, auf einmal neben dir saß und du, ey, wo kommst du denn? Ja, ich komme gerade von da, mache hier mal ein Probetraining und so. Also war schon sehr, sehr spannende Aufgabe und es waren, glaube ich, auch 5 Jahre, die ich dann nachher durchlebt habe. War das sehr
Ja.
interessant.
Magst du noch mal sagen, bei welchem Verein warst du da?
Hannover 96 war das.
Sechs.
Klar, der
Und dann warst du auch
Jugendverein. Alle waren hier in der Umgebung 96-Fans und ja, da hat man noch damals 92 auf dem Küchentisch abends heimlich den DFB-Pokal geguckt, wie sie gewonnen haben. Also das war auch ein Muss, da gab es auch kein Wenn und Aber. Wenn Papa das gehört hat, dann wurde das auch so gemacht. Ja.
Also hast du dann 5 Jahre quasi als deutscher Profi bei Hannover 96 gespielt.
Ja, nicht ganz 5, Entschuldigung, also es waren, glaube ich, 4, weil das erste Jahr war noch so, da war ich noch Amateur, so ein Sprung und A-Jugend, das war so ein Mix alles, aber die haben mich halt regelmäßig dazugenommen und ja, das war so das erste Anfangsjahr, das Lehrjahr, würde ich mal immer sagen, wo ich dann so das erste Mal so ein bisschen regelmäßig dabei war und man meinen Namen schon kannte.
Ja, Lehrjahr ist ein gutes Stichwort. Was würdest du sagen, was hast du davon quasi, also vor allem fußballerisch, was hast du da mitgenommen aus der Zeit?
Viel. Ich glaube, ja, gut, man ist immer jung und wild und denkt, man ist gut, ey. Ja, aber dann kommen da natürlich auch ein paar Granaten wie Jan Simon, den werde ich bis heute nicht vergessen, wie gut der als Fußballer war. Und auch andere Größen wie Xavi, Popescu, die Nationalmannschaft in den WMs gespielt haben. Dann nimmt man schon die eine oder andere Sache mit, wie unterschiedlich auch viele Spieler sind in ihrer Art, in ihrer Spielweise. Trotzdem alles normale Menschen sind, ja, mit denen man sich ganz normal unterhalten kann. Es gibt natürlich auch immer mal zwei, drei, wo man denkt, das sind natürlich Könige, da kommt man nicht ran oder die präsentieren sich auch so, aber trotzdem sich so mit jedem austauschen kann und Ja, es war schon ein sehr, sehr großer Weg und vor allen Dingen hat man da nachher auch so diesen Respekt und Disziplin gegenüber Älteren so vermittelt gekriegt. Und das fand ich halt sehr, sehr wichtig, auch fürs Leben einfach nachher, dass man da immer weiß, ja, es fand ich ja auch in Thailand sehr spannend, das kann man gut mixen nachher mal, wie sich denn halt so eine Kultur auch anpasst im Endeffekt.
Ja, da können wir auf jeden Fall, das merken wir uns für später, gerade Thailand, ich... Das ist jetzt eigentlich eine schöne Überleitung. Lass uns doch gleich mal nach Thailand gehen. Wie bist du denn quasi von Hannover, also erstmal vom Dorf in Niedersachsen, über Hannover dann überhaupt nach Thailand gekommen? So weit weg.
Ja, ich habe ja eigentlich ein relativ starkes Jahr in 2009, 2010 in Osnabrück gespielt, wo ich auch Drittligaspieler des Jahres geworden bin. Und das war eigentlich so, wo alle gedacht haben, okay, jetzt macht er den Sprung in die Bundesliga. Das kam aber leider nicht so, weil das war einfach auch alles noch ein bisschen enger, alles näher zusammen. Also war halt so, hab da aber ein sehr, sehr gutes Jahr gemacht und das hat sich ein bisschen rumgesprochen. Da wurden halt schon damals so Videos gezaubert, auch mal von Fans und sowas. Und das Video ist dann irgendwann mal online gewesen. Das wurde dann, hat das ein Berater aufgeschnappt aus Amerika. Ja, ich weiß nicht wie, ob er da mal einen Tipp gekriegt hat oder keine Ahnung was. Und ja, dann kam der Anruf, dann war ich erst in Amerika in Texas, hab da mal so ein Probetraining absolviert bei den Houston Dynamits. Das hat leider nicht ganz funktioniert, weil er auch so, das ist eine schwierige Geschichte in Amerika damals gewesen mit Salary Cap, mit Ausländerstaffelung und. Und dann kam im Januar der Anruf, ob ich mir Bangkok vorstellen kann. Ich sage, okay, Bangkok kenne ich nur aus Hangover.
Also, ja.
Ja, also da habe ich noch nicht viel mit Fußball gesehen oder tun gehabt. Und so ging das dann los. Dann habe ich gesagt, ja, ich fliege mal rüber. Ja, war auch zufällig zu meinem Geburtstag hin, habe da mal 10 Tage verbracht, mir alles angeguckt, so einen Medizincheck gemacht, auch mal mittrainiert und der vor allem wollte mich dann verpflichten und dann, ja, bin ich da hängen geblieben.
Wie war dieser Moment? Also ich finde es so spannend, diesen Punkt, wo du wirklich gesagt hast, ja, ich mach das einfach. Also bist du so ein spontaner Typ, der sich dann da einfach so reinspringt? Oder
gar nicht. Überhaupt eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich ein Heimscheißer, muss ich sagen. Also es ist immer schwer, ich bin gerne so zu Hause, auch mit der Familie, mit der Umgebung, die ich bewusst bin. Klar ist man auch in anderen Städten gewesen, es war aber auch immer so was Neues, weil wie gesagt, ich war als Kind nicht viel auf Reisen oder Urlaube, das gab es eigentlich. Wir sind mal nach Ungarn, Budapest mit dem Auto gefahren oder sowas, das war so das Highlight immer im Jahr. Oder mal ins Trainingslager geflogen, ich bin nicht irgendwie so der Typ, der gerne fliegt, muss ich ehrlich sagen, am Anfang gewesen, da habe ich immer Bauchschmerzen gehabt. Ne? Aber hat man natürlich nichts gesagt, Mund gehalten, hingesetzt und ja, machst du schon mit, nochmal hier, alles klar, okay, du kommst heile an. Und hat man das auch alles mitgenommen, weil das konnte man natürlich auch nicht preisgeben, als junger Spieler da zu zeigen, man kann nicht fliegen oder so. Aber ich war halt auch einfach, es war so ein bisschen verbrannt in Deutschland alles. Ich muss auch sagen, ich hatte so ein bisschen die Schnauze voll von diesem Business und ja, es ist ja leider nicht immer alles toll. Ich sage immer, ist mein Spruch auch noch heute gewesen, auch wenn ich als Trainer vor Mannschaften stehe, dass ich den Sport liebe, aber das Geschäft halt dreckig finde, so wie in allen Bereichen auch. Und habe gedacht, komm, scheiß drauf, machst du mal. Ja, wusste natürlich nicht, ob es auf mich zukommt, was mich erwartet, wo ich dahin bin. Alter, keine Ahnung, ob ich wieder zurückkomme. War so ein Fragezeichen und ja, ich kann mich auch noch erinnern, wo ich das erste Mal auf Bangkok zugeflogen bin. Ey, das war ja dann, wo bist du denn, was ist das denn für eine Stadt eigentlich und was ist denn hier los? Ey, das gibt's ja nicht, ey, das ist ja unfassbar riesig und groß. Und ja, bin gelandet aus dem Flughafen raus, den ersten Schlag in die Fresse gekriegt, weil da natürlich 38 Grad waren und eine schwüle Hitze, hast gedacht, wo bist du hier gelandet? Auf der anderen Seite war es aber interessant zu sehen, dass da schon Fernsehteams am Flughafen waren und mich da abgeschirmt haben und irgendwelche Manager vom Vereins mich da abgegraben haben und. Das war schon so ein kleines Wow, so ein kleines Stargefühl, sage ich mal so. Und dann war es natürlich alles erstmal sehr, sehr spannend, sage ich mal so. Ja, die Kultur, das zu erleben, die Stadt, wie man eigentlich ist, wo man ist und gedacht, oh mein Gott, was ist das denn? Das ist ja in der Kreisliga besser hier teilweise.
Nein, wirklich, aber da musst du noch mal mehr von erzählen. Genau, wenn du meinst, das ist in der Kreisliga hier besser, also... Wie ist der Fußball in Thailand? Wie war damals der Fußball in Thailand?
Der Fußball war eigentlich gar nicht schlecht, aber du kommst da in so ein altes, marode Stadion hin, Alter. Da war dann eine Kabine, da waren keine Spins oder so, da hast du deine Klamotten da aufgehangen, da waren da kleine Wasserschläuche.
In der Sporthalle.
Ja, da bist du dich an so kleinen Wasserschläuchen, hast du dich da abgewischt. Die Spieler von der Mannschaft damals, das Bayern Armee-Club, die haben da immer unter dem Stadion gepennt, da hinten in welchen Baracken. Sind wir von der anderen Seite gekommen, wir Ausländer waren auf der einen Seite. Und ja, das war halt alles so, das Kennt man nicht. Dritte Liga, zweite Liga Deutschland, da bist du im Park Olympiastadion gewesen oder in der Allianz Arena. Das war natürlich ganz anders. Rauf musste mit dem Bus und alles drum und dann picobello. Und dann war das eine andere Welt. Und der Rasen war nicht auch nicht immer toll. Dann hat da mal Überflutung gewesen, weil es Regenfälle gab und keine Ahnung was. Also es war schon was anderes. Aber da waren halt auch, wie gesagt, Ausländer, die auch aus sehr guten Ligen kamen. Und Fußball spielen konnten die da auch alle, aber war halt natürlich, ja, wenn um 9 Uhr Training war, war der eine auch mal um 9.15 Uhr da, weil er ein bisschen länger schlafen wollte oder sowas. Wurde alles nicht so eng gesehen. Ein bisschen Larifari, würde ich sagen. Das hat sich natürlich zu heute auch brutal geändert, auch in der Zeit, wo ich da war. Aber das war natürlich schon mal so, wo man immer sagt, für Linden ein Kulturschock. Ja, das war auch für mich ein Kulturschock, ja, weil wenn man hört Disziplin und Abläufe und, kannte man halt so nicht unbedingt. Musste man sich auch erstmal dran gewöhnen.
Ja, gerade so mit der deutschen Tugend, die Pünktlichkeit, das, was das Größte ist. Spannend. Ja, ja. Und wie ist das, jetzt bist du da nach Bangkok reingeflogen, quasi in das neue Leben. Wie war dein Leben in Bangkok? Also ja, den Fußball haben wir jetzt gerade so gehört, okay, das war maximal anders, aber auch alles drumrum. Wie hast du dich da zurechtgefunden?
Ich bin erstmal 3 Stunden Auto gefahren vom Flughafen ins Hotel, weil der... Ja, manchmal mit Schrittgeschwindigkeit bist du gefahren oder kam es nicht voran oder stand. Das war aber ganz normal da in Thailand. Also da musste man sich schon mal dran gewöhnen, auch der Smog teilweise zu gewissen Zeiten. Das war schon was anderes. Die Hitze, wie gesagt, du hast immer geschwitzt. Wir sind auch am Anfang viel zu Fuß gegangen und sowas. Ja, weil Taxifahren brauchte man nicht. Das hat ewig gedauert. Da ist man zu Fuß schneller unterwegs gewesen. Denn natürlich überall Garküchen an den Seiten. Und ja, das... war halt schon noch was anderes, muss man sagen. Aber es war halt auch faszinierend, weil man hat auch immer diesen Reichtum und vielleicht ein bisschen Armut von einer auf die andere Seite gesehen. Es war eine faszinierende große Stadt mit vielen Hochhäusern, wo man super Locations hatte. Aber trotzdem, dann war man in einem Marriott Hotel und ist runtergegangen und nebendran war eine Garküche, wo dann alle Leute saßen an der Straße. Und ja, es war irgendwie spannend, muss ich ehrlich sagen, weil man natürlich auch so viele neue Eindrücke am Anfang hat und da ist die Zeit auch wie im Fluge vergangen, weil man so viele Sachen gesehen hat, neue Sachen gesehen hat. Es gab auch schön, ist natürlich schön, wenn du abends um 9 Uhr noch draußen sitzen kannst, da Live-Musik hast und essen kannst draußen. Das war schon, also ich sage immer mal so, manchmal hat man gedacht, wow, und manchmal hat man im anderen Sinne gedacht, wow, also das war so... Rechts und links war es immer ein bisschen anders. Also es war schon, das kann man auch gar nicht so in Worte fassen, wie viel man da eigentlich so Eindrücke gesammelt hat. Aber wir haben es ja mal darüber gesagt auch, dass man einfach so als Mensch auch ganz anders da dann auftritt, das wahrnimmt und auch sieht, wie geil eigentlich die Welt ist und wie viele schöne Plätze es gibt. Und auch, wo man immer sagt, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber Deutschland, Sauberkeit, Disziplin, Pünktlichkeit. Aber auch so sind die Menschen entspannt, kommen klar. Also es war schon sehr, sehr interessant nachher zu sehen und über die Jahre hinweg hat man natürlich noch viel, viel geilere Sachen gesehen und wusste auch, wie man Sachen annimmt, ja, wie man, wo man hinfährt, wann man wohin fährt, welche Uhrzeiten am besten sind, wo es gutes Essen gibt, wo es das ist, wo man auch mal international essen kann, wo man auch mal, ja, es ist ja leider auch, was heißt leider, es ist ja eigentlich auch geil so, in solchen Ländern kommt man auch relativ schnell mit anderen Ausländern in Kontakt, egal ob es Deutsche sind, Italiener, Amerikaner, Südamerikaner, also es ist ein ganz breit gefächertes Kriterium und da sind auch so viele, ja, Europäer oder auch Ausländer, die dann halt, ja, wo man sich einfach austauscht, wo man Community bildet, wo man so eine Gemeinschaft bildet und da halt auch ganz viele Sachen rausfindet, entwickelt und dann ist man irgendwann zu Hause.
Ja, das hast du schön gesagt, dann ist man irgendwann zu Hause. Was meinst du, wie lange hat das ungefähr gedauert, bis du dieses Gefühl hattest von, ja doch, irgendwie, es könnte ein Zuhause sein?
Das erste Jahr war sehr, sehr schwer für mich. Ich habe auch echt lange überlegt, das zweite Jahr zurückzugehen. Das war schon so ein Wendepunkt bei mir, weil, boah, es war schon so, deine Freunde waren weit weg und wie gesagt, es musste auch so eine Community erstmal entstehen, so mit anderen Leuten und ja, ich war halt auch das erste Mal so allein in einem großen Land, ohne irgendjemand so an der Seite, das war boah, mal was anderes und da musste man auch erst zurechtfinden und hat mir vielleicht auch noch nicht immer alles getraut. Aber im zweiten Jahr bin ich sehr gut befreundet gewesen nachher mit dem Australier, der bei mir gespielt hat und der war halt schon, der war noch ein bisschen älter, der hat war Australier, hat in England gespielt, in Amerika und was weiß ich, der hat schon alles gesehen in der Welt und der hat mich dann ein bisschen so mit an die Hand genommen, sagen wir es mal so und mit dem habe ich sehr, sehr viel erlebt und gemacht und das... Ja, im zweiten Jahr bin ich da in der Mannschaft des Jahres gewählt worden, wurde von den Thais auch sehr, sehr gut anerkannt nachher. Man hat auch viel mehr mit denen nachher gemacht Und ja, hat man sich den Roller geschnappt und ist immer mal auf Tournee gegangen mit seinem Kumpel Alter und hat wirklich schöne Plätze gesehen, hat gute Zeit verbracht. Und das zweite Jahr ging wie im Fluge zu Ende und hat gedacht, wow, jetzt ist ja schon wieder was ganz anderes wieder hier.
Spannend. Wie war das mit der Sprache? Hast du die Sprache gelernt oder bist du mit Englisch durchgekommen?
Ja, Englisch war ja auch immer so. Ja, I can speak very well in mein Schulenglisch oder was man auch wieder halb vergessen hat, weil man ja doch nie so oft konfrontiert wird hier in Deutschland mit der Sprache. Das ist ja mittlerweile auch wieder anders geworden, muss man sagen. Aber damals war das auch was Neues. Und wie gesagt, hat mir auch der Australier wieder geholfen. Wir waren Zimmerpartner nachher. Da habe ich einfach stupide gefragt, ey, what is the name? Und so, und dann, ja, dann kam das halt zusammen oder aus Gesprächen, man hat das irgendwie mit Handys war natürlich ein Foto, konnte man mal zeigen, ein Foto oder keine Ahnung was und so, und dann hat sich das halt so entwickelt und irgendwann ja, war es halt da und Thai hat man natürlich auch mal ein paar Wörter aufgeschnappt oder sich zu kommunizieren, auch auf dem Fußballplatz vor allen Dingen oder auch außerhalb oder wenn einmal die Polizei angehalten hat, weil man ohne Helm gefahren ist oder keine Ahnung was, ja, also da musste man sich ja auch kommunizieren und. Das hat man nachher hingekriegt. Ich will nicht sagen, dass ich Thai perfekt spreche. Ja, ich meine, meine Frau ist Thailänderin. Die spricht natürlich mit der Kleinen jetzt auch sehr viel Thai. Da lernt man auch mal mit den Lernkarten von der Kleinen manchmal so. Oder sowas. Aber es ist halt eine schwierige Sprache. Ich finde, das ist immer so ein bisschen ähnlich wie Arabisch, weil du halt auch mit Tonlagen ein Wort verändern kannst und das natürlich auch mal sein kann, dass das Wort nicht mehr schön ist und böse ist, weil du einfach das falsche Aussprache hast und sowas. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Aber ja, es war nachher auch mit Englisch, war es nachher kein Problem und ja, es konnten auch einige Teils immer Englisch und so und die wollten auch Englisch lernen, muss man ehrlich sagen, viele so, die so offen waren für international und ja, man weiß auch, mit Händen und Füßen kommt man überall durch.
Ja, das ist manchmal faszinierend, wo man am Anfang denkt so, boah, das muss unmöglich sein, aber dann bist du in der Situation und denkst du so, ja, irgendwie funktioniert es, keine Ahnung wie, aber es läuft halt.
Ja, Gestik, Mimik, ja, das ist ja auch immer entscheidend, dass man dafür eine Sprache am Tag legt. Also wie gesagt, es gab auch mal Zeiten, am Spieler saßen wir bei 7-Eleven einfach mit 6 Taxifahrern Alter, und haben da ein Bierchen getrunken. Ja, und da haben die einfach gequatscht wie gequatscht, als ob wir uns verstehen wie Gott und die Welt. Ja, aber das, Thema. Das ist halt, ja, sind halt Erlebnisse oder das funktioniert einfach. Ja, ich glaube, wenn man da so eine Ausstrahlung hat oder auch nachher so eine Präsenz mit der Mimik, Gestik, dann kann man da auch viel mit erreichen.
War denn das Training komplett auf Thai oder ist das Training auf Englisch?
Bin ja auf Thai. Du hast aber immer einen Dolmetscher auch gehabt. Also da war schon immer auch ein Dolmetscher dabei, der das nochmal erklärt hat oder auch wie gesagt mit Händen und Füßen. Und man muss schon sagen, so die, vor allen Dingen speziell bei der Mannschaft waren die Europäer schon auch besser geschult und auch anders geschult, die haben es schon verstanden, aber sonst waren auch immer gerne altmodische Thai-Trainers, ja, die dann auch mal gerne laufen lassen haben eine Stunde, weil sie meinen, das ist gut oder sowas. Aber es ging halt schon immer irgendwie, dass man sich kommunizieren konnte, verständigen konnte.
Und wie würdest du sagen, also was hast du von dem thailändischen Fußball mitgenommen oder wie würdest du den thailändischen Fußball charakterisieren, so im Blick auf den Deutschen?
War sehr warm. Ich meine, Respekt, dass sie das immer durchgehalten haben, 90 Minuten, wenn man da, ich musste jedes Mal eine Halbzeit meine kompletten Klamotten wechseln, weil das war so durchgeschwitzt, war auch im ersten Jahr, war sehr, sehr mit der Luftfeuchtigkeit, vor allem in Bangkok, war das sehr, sehr anstrengend. Da hast du, glaube ich, auch Kilos verloren während des Spiels. Mit dem Trinken musste ich natürlich auch immer arrangieren, die haben auch mal so richtig schweinekaltes Wasser getrunken. Da hast du manchmal einen Gehirnfrost gekriegt, wenn du das getrunken hast. Ja, das musst du so ein bisschen arrangieren. Trotzdem waren die alle immer sehr klein und flink. Das war immer eklig, die konnte man nicht mehr so gerne greifen. Also physisch war das schon ein bisschen anders. Und der hat sich natürlich auch sehr entwickelt, auch mit den Trainern. Und es wurde nachher auch sehr, sehr guter Fußball gespielt. Und es ist immer schwer zu vergleichen, weil in Europa ist da halt auch eine andere Veranlagung. Ja, man weiß selber, in Asien sind die Menschen nicht die Größten. Es ist halt nochmal, da sind die im Schnitt 10 Zentimeter kleiner, glaube ich. Und da haben die sich nachher auch eingestellt. Trotzdem, ja, konnten die laufen, die konnten Fußball spielen, da waren gute Techniker dabei. Also das war schon was anderes. Aber wie gesagt, die letzten 20 Minuten war manchmal auch ein Harakiri. Da gab es vorne und hinten kein Mittelfeld mehr, weil es dann halt ja, diese Wege auch immer länger wurden und immer anstrengender wurden. Das war dann vielleicht nochmal ein bisschen anders als hier in Europa.
Hast du so einen Moment in Thailand, als du in Thailand gespielt hast, wo du sagst, boah, diesen Moment, den werde ich niemals vergessen. Das war so schön.
Es gibt viele Momente, die ich nicht vergessen werde in Thailand. Ja, ich habe auch immer Glück gehabt, bei Mannschaften zu spielen, wo viele Zuschauer waren, also wo schöne Erlebnisse waren. Es gab Erlebnisse, wo auf einmal Deutsche in den Fankurven standen da und auf Deutsch mit mir geredet haben. Es gab Erlebnisse, wo, ja, das ist ein Fußball, gibt es so viele Momente, die man nicht vergisst. Ja, oder auch heute noch mit Leuten drüber spricht oder sowas, ist einfach, das ist ja der Fußball, der das ausmacht, dieses Kabinenleben, dieses Miteinander, diese Gemeinschaft, wo man Erinnerungen ja, fabriziert oder auch gemeinsam ja, für die Zukunft so in den Kopf reinbrennt, wo ich sage, die vergisst man nicht, ob man das Spiele sind, ob das Busfahrten sind zu Spielen hin, ob das private Momente mit Spielern sind, ob das Erfolgserlebnisse sind und Niederlagen sind. Das ist, glaube ich, das kann man, glaube ich, auch nicht so in Einzelnen zusammenfassen. Ne? Also klar, es gab ein Pokalfinale, wo wir mit einer ganz kleinen Mannschaft im ersten Jahr drinnen waren, gegen den größten Gegner da. Das war also das Bayern München aus Thailand. Die hatten schon überall in verschiedenen Städten Trainingsanlagen. Die hatten ein neues Stadion. Die haben immer Champions League gespielt, die besten Spieler gehabt, das meiste Geld gehabt. Und das war schön zu sehen, wie denn so die ganze, ja, die kleine Armee, sagen wir es mal so, mit ihren Mopeds da und dem Fahren hinter dem Bus hinterher gefahren sind. Und da waren auf einmal 500 bis 1000 Mopedfahrer hinter dir her und haben da Bambule gemacht. Das war schon so, wo auch die Spieler es erstmal gesehen haben, weil sie früher vor 200 Leuten gespielt haben, was eigentlich so möglich ist, wenn man so ein bisschen, ja, ehrgeizig ist oder auch ein bisschen Glück hat. Und ja, war das auch ein Mix. Da waren in Thais und auch Engländer viele, die dann da richtig Bambule gemacht haben. Da waren da auch echt viele in Grün angezogen. Von der Army-Seite, das war schon ein geiler Moment, wo man sagt, cool, das war schon lustig so, dass man das so mitkriegt, dass die da mit Mopeds hinterherfahren auf jeden Fall.
Man sieht nur eine riesige Smogwolke.
Ja, nee, das ging jetzt, aber das war ja, Mopedfahren ist ja da in Thailand modern, ich werde auch nie vergessen, in Chiang Mai, da sind wir zum Auswärtsspiel gefahren, da waren glaube ich 30.000 Mofas oder Rollers standen da vorm Stadion. Da habe ich gedacht, Alter, was ist denn hier los? Alter? Ja, das war dann so, nicht Autos, und da, nee, da waren einfach Mofas, nee, die sind dahin gepäst und durch die Enken, ja, weil man einfach auch viel schneller damit vorankam. Das waren so ein paar Bilder, da hat man schon ein paar lustige Bilder noch im Kopf auf jeden Fall.
Das glaube ich. Und jetzt vielleicht so ein bisschen zur Downside von so weit weg leben. Wie hast du das mit deiner Familie gehandelt? Also bist du ab und zu dann mal nach Hause geflogen oder wie war das?
Ja, also muss sagen, Weihnachtszeit oder wenn die Pause, wir hatten immer so eine, wir haben jahresmäßig gespielt, da war eine längere Pause, meistens über Weihnachten, da sind wir dann, bin ich heute auch ganz normal nach Hause zu meiner Familie geflogen, hab die besucht, die haben sich natürlich gefreut. Das ist meine Schwester war auch sehr oft oben, ja, die kleinere, die ist dann auch mit 16 schon alleine rübergeflogen. Und so, dann habe ich dann immer ein paar Flüge besorgt. Meine Mutter war auch öfters mal da, mein Vater war auch, also die sind schon auch mal zu Besuch gekommen, weil es ihnen auch super gefallen hat. Also die sind auch immer wieder gerne da. Auch nachher, wo ich meine Freundin hatte oder meine Frau, meine jetzige, ja, dann hat die Mutter ein Hostel gehabt in so einer kleinen Stadt, wo man am Strand direkt ist. Da ist mein Vater super gerne immer gewesen. Die haben da auch noch eine Wohnung, wo wir jetzt immer mal hinfliegen oder wo die mal hinfliegen zum Urlaub machen. Und ja, ich muss auch sagen, danach war ich auch einmal ein Jahr gar nicht in Deutschland, bin ich in Thailand über Winter geblieben, habe im Swimmingpool gefeiert Weihnachten, das war auch mal ganz lustig mit der Community. Aber ja, klar, ich habe es schon immer versucht, auch einmal im Jahr immer nach Hause zu kommen, um einfach mal Freunde zu besuchen. Das ging dann auch immer viel zu schnell eigentlich, weil man dann 3 Wochen waren dann wieder vorbei und dann musste ich schon wieder weg. Aber ja, wie gesagt, erstes Jahr war schwer, wollte mich zurück und danach habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt da.
Schön. Wie laufen denn so, also du hattest ja innerhalb von Thailand hast du ja auch ab und zu den Verein gewechselt. Wie läuft sowas ab? Hattest du denn thailändischen Agenten oder thailändische Verträge? Wie läuft das ab?
Ja, das erste Mal hatte man schon jemanden vor Ort da. Das wurde dann aber auch von der amerikanischen Seite da irgendwie so kommuniziert. Da war dann ein Thai vor Ort. Dann, ich muss sagen, danach habe ich es immer selber gemacht auch. Ja, das ist ja in Thailand, das ist ja nicht so wie hier, dass man da geheimes Training oder was, da kommt einfach mal einer mal aus dem Spiel hin oder nach dem Spiel oder beim Training und dann wird da ein bisschen gesprochen, dann finden die auch untereinander die Nummern raus und dann haben die mich auch direkt kontaktiert. Ja, und so bin ich dann halt immer zu den Vereinen gekommen und habe selber mit denen verhandelt und gesprochen und ja, dann kamen die Wechsel halt auch zustande. Und das war ja jetzt, das ist nicht so kompliziert wie hier vielleicht, ja, dass da hin und her und das und hin und da weiß man schon ungefähr, in welchem Rahmen man sich befindet, wo das ungefähr hinläuft, was man gerne braucht. Und da muss man auch sagen, sind die schon auch organisiert und wir sind da sehr gut vorbereitet, dass da auch nicht viel Tamtam und dann hat man sich wieder entschieden, man macht das und in Thailand ist so, wenn der Präsident einen Spieler haben will, dann kriegt er diesen Spieler auch. Also das ist da, ja, das ist da schon so noch so, dass man sagt, mit Geld kann man schon viel kriegen oder auch ja, die richtigen Leute an den Land ziehen, dass man sagt, den will man haben. Ja, aber trotzdem auch mein erster Wechsel, habe ich mich schwer getan, weil ich mich auch sehr an dieses Herz geschlossen habe an den Verein da, bei Army United. Das war nachher eine kleine Familie. Das war auch mal lustig, dass man in der Suppenküche nach dem Essen da bei Mama ja, dann eine Suppe gegessen hat nach dem Training. Ich hatte so einen Thai-Österreicher, der mal in Österreich so eine Lehre gemacht hat, weil die Mutter da gelebt hat und der konnte halt ein bisschen Deutsch. Der war dann so meine ja, ich will nicht sagen, rechte Hand, so, der hat immer, mit denen habe ich viel gemacht, der hat sich auch um mich gekümmert, so, der hat immer Sachen organisiert, wir haben zusammen gegessen und auch viel Zeit verbracht. War der erste Wechsel, aber halt, das war schon was anderes. Da haben wir so ein Spiel gehabt gegen Manchester United mit so einer ausländischen Auswahl. Und danach sind wir in so ein Sportcenter rein und dann, ja, wurde ich abgeholt von dem Manager da, das war ein Afrikaner, der aber sehr gut Thai sprechen konnte, der war die rechte Hand vom Präsidenten da. Habe ich meinen Kumpel mitgehabt, der war im Urlaub gerade. Und wir da rein und dann, ja, kam der Präsident da rein, der Butler hat erstmal die Tür aufgemacht, kleines Biskuit gegeben, Kaffee gemacht und so abends. Dann kam der Präsident da mit seiner rechten Hand rein, dann haben die ein bisschen Geld auf den Tisch geschmissen, gesagt, du Björn, wir wollen, dass du jetzt unterschreibst hier.
Und ach.
Ja, habe ich gesagt, ja, okay. Und dann das und das noch und mein Kumpel hat schon so Dollarzeichen im Auge gehabt, wollte schon weglaufen, hat er mit dem Geld, glaube ich. Also, aber ja, so ging das dann verstanden und dann habe ich gesagt, ich möchte aber gucken, was mein damaliger Trainer macht. Das war so, der hat mal in Deutschland gelebt und auch gespielt, war aber Brasilianer, aber der ist da durch Winfried Schiefer, der war ja damals Nationaltrainer, da hingekommen und ich habe den mal vorgeschlagen und beim alten Verein als Trainer und den haben sie dann auch genommen gehabt und das hat sich sehr gut eingespielt mit ihm, also so als Duo. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will mal gucken, was der Mando macht, weil ich ein bisschen spekuliert habe, dass er auch zu einem sehr, sehr guten Verein da wechselt. Wo man sagen muss, der Verein, wo ich hingewechselt war, hat nachher schon die Ambition gehabt, Meister zu werden und hat da auch die finanziellen Möglichkeiten gehabt, ein Trainingsgelände vom Allerfeinsten gehabt, ein schönes Stadion gehabt. Das war nochmal was ganz anderes wieder. Da haben die einfach gesagt, alles klar. Auf einmal eine Woche später kriege ich Anruf, ja, du, die haben mich jetzt auch verpflichtet. Also haben sie den Trainer einfach verpflichtet, damit sie mich kriegen. Und dann hat das seinen Weg gegangen. Und dann habe ich da unterschrieben. Das war dann auch ein bisschen außerhalb von Bangkok. Und da waren dann auch ein walisischer Thai und ein Schweizer Thai. Das sind natürlich Superstars da gewesen. Also die haben auch zig Werbeverträge. Und der Sharil, der ist da auch, der hat da Millionen Followers und keine Ahnung, das ist ein richtiger Superstar da in Asien. Und ja, dann haben wir da in so einer Häusergemeinschaft gelebt, alle zusammen, und dann ja, hat sich das sehr, sehr gut eingependelt, haben viel zusammen gemacht. Da war der dann natürlich nicht so Bambule wie in Bangkok, aber wir sind am Wochenende dann auch immer zusammen nach Bangkok gefahren und keine Ahnung, es hat dann so sehr viel Bock gemacht. Wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft gehabt, auch mit den Thais, ein sehr, sehr gutes Gefüge gehabt. Das war dann schon nochmal so ein geiler Schritt, wo man echt eigentlich so diesen letzten Zweifel, den man hatte, eigentlich komplett abgeschlossen hat und ja, dann in Thailand Fuß gefasst hat.
Spannend. Und wie sah denn gerade so, also du jetzt hast du in Thailand Fuß gefasst, wie sah so ein normaler Arbeitstag von dir aus?
Morgens in Army war es halt schon, da musst du natürlich ein bisschen länger zum Training auffahren, weil der Verkehr halt ein bisschen schlimmer war. Da hast du halt dich um 8:15 Uhr mit deinem Kumpel, hast du den eingefangen auf dem Weg mit dem Roller bis zum Training gefahren. Da hast du meistens um 8:30 Uhr trainiert oder sowas, weil es halt schon sehr, sehr heiß war um 11 oder so. Bis danach hast du ganz normal was gegessen, entweder mit anderen Thais zusammen, ja, meistens waren schon auch mit den Thais, dass wir uns irgendwo entweder da vor Ort oder mal zum nächsten, ja, gibt's ja an jeder Tankstelle, gibt's da ja Garküchen, Restaurants und keine Ahnung was, also schön Reis, Hähnchen, also alles, was man braucht, hat man sich auch sehr dran gewöhnt ans Thai-Essen nachher, weil es auch sehr lecker war, hingesetzt, gegessen, Kaffee getrunken, ein bisschen unterhalten, Mittagspause, dann war wahrscheinlich nochmal Abendstraining. Ja, manchmal war auch nur einmal am Tag Training, trotzdem hat man sich abends wieder getroffen, um mal ja, in Bangkok irgendwo was zu sitzen, zu trinken. Vielleicht hat man auch mal Mittagsschläfchen gemacht, weil es halt zu heiß draußen war. Ja, da hat man sich halt zu Hause aufgehalten. Dann war auch immer irgendwer da. Ja, nach einer Zeit wollte dann auf jeden Fall, war auf einmal jeder in Thailand. Also, das hat mich auch mal gewundert. Da hast du halt mit dem mal getroffen, mit dem mal, dann hast du dem mal da was gezeigt, diesen Scirocco Tower, wo der bei Hangover auch war, oder da, diese Sehenswürdigkeiten, die sie halt auch sehen wollten. Also, du hast schon immer irgendwas zu tun gehabt. Ja, hast auch mal eine Zeit, wo du dann auch mal Freunde nach Hause kamen oder man einfach mal PlayStation gespielt hat, Skype-Telefonie, einfach nur gechillt hat, was halt auch ganz normal ist, glaube ich, in diesem Bereich. Ja, und da hast du halt die Zeit verbracht. Und wie gesagt, es gab immer was spannend, aber auch da, das sage ich immer, das ist ja ähnlich wie in Berlin. Berlin ist groß, aber es gibt Stadtteile in Berlin und da halten sich doch immer die gleichen Leute auf. Und so lernt man sich halt kennen. Ja, und dann, wie gesagt, hat man so eine deutsche Community auch so geschaffen. Ich habe auch immer noch sehr, sehr guten Kontakt zu einem Physiotherapeuten, der war damals über den Fußball da drin, der ist jetzt mittlerweile Arzt da in Thailand und die waren jetzt auch vor kurzem hier und hat man immer, liegt irgendwas an, immer hat irgendwas gemacht oder das ist halt unbegrenzt in Bangkok.
Das klingt nach einer richtig schönen Zeit. Warum hast du dann entschieden, zurück nach Deutschland zu gehen?
Wegen meiner Tochter.
Ja.
Ja, weil ich will nicht sagen, dass es schlecht war, die Krankenhäuser. Es gab sehr gute Krankenhäuser da. Das gibt es aber nicht so wie hier mit Krankenversicherung und sowas. Also bezahlst du alles da. Wir haben auch die Schwangerschaft da vollzogen und muss sagen, wenn man es hochrechnet, waren das 2.500 Euro für eine Top-Schwangerschaft mit allem drum und dran, Picobello. Top-Ärzten, die Englisch gesprochen haben, allen, also wirklich, es war wirklich vom Feinsten, alles super gelaufen auch. Aber auch wegen dem Bildungssystem, das ist nicht so gut da in Thailand. Ja, also man merkt das schon, die Leute, die Geld haben, schicken ihre Kinder nach England, nach Amerika, um da auch auf einem anderen Weg, Bildungsweg zu gehen, College zu gehen, Universitäten zu gehen. Und meine Frau ist da sehr intelligent, also die ist so ein bisschen was, das Paradebeispiel von mir, die ist sehr so auf Schule bezogen, nerdmäßig, sehr intelligent auch, hat da auch ihren Bachelor auf Englisch gemacht schon in Thailand und. Die macht jetzt auch ihren Master gerade auf Deutsch hier in Deutschland und sowas, ja. Also die ist da das gute Beispiel gegenüber mir, dass sie da sehr streng auch ist, was so Lernen angeht, Klavier und Gitarre und was weiß ich alles. Also diesen kulturellen Weg sehr, sehr gut geht. Und die wollte halt, meinte halt, dass Deutschland, ja, weil das ist so, Deutschland einen guten Namen da, was Sozialwesen angeht, und darum wollten wir es auch hier machen. Ich finde es auch nicht schlimm, weil hier wächst sie auf dem Dorf auf. Ja, hier kann sie hinten auf die Wiese zu den Pferden gehen, hier kennt sich jeder im Dorf, hier kann sie auch mal dahin gehen und viele Tiere, viel Platz. Ja, ich fand es geil, als Dorfkind aufzuwachsen, sage ich immer. Ja, aber Stadt ist schon nochmal was anderes. Da kann man nicht auch einfach mal mit, also ich hätte da schon Bammel, da, um mein Kind da alleine durch die Straßen laufen zu lassen, weil da 1000 Mopeds rumfahren und Autos und alles und hin und her. Ist das, glaube ich, schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und darum haben wir den Weg zurückgemacht. Und ja, so haben wir es entschieden gehabt. Ich muss sagen, ich habe mich schwer getan. Ich wäre gerne geblieben. Ich war jetzt auch im Sommer wieder das erste Mal seit 4 Jahren wieder da in Thailand und habe viele Kumpels wieder getroffen, und in Koh Samui ist natürlich sowieso ein schönes Pflaster, wo man hingehen kann, weil man ja auch alle Inseln da mitgenommen hat, die es da gibt. Und da leben auch Freunde mittlerweile. Ein Kumpel hat eine Villa da gebaut auf dem Berg und sowas und macht da was. Also es war schon mal wieder, wo ich sage, oh, ich habe schon Pipi in den Augen gehabt, nach Hause zu fliegen wieder. aber mir auf die Fahne geschrieben habe, es irgendwann wieder hinzuschaffen und vielleicht auch auf ewig dahin zu schaffen.
Ah, das wäre schon dein Traumland zum Leben.
Puh, was heißt Traumland? Ich sage ja, es gibt so viele schöne Länder, wer weiß, was noch kommt. Ja, ich bin da sehr, sehr offen für alles. Ich war auch in Vietnam, war auch sehr schön. Malaysia, für mich Kuala Lumpur, die schönste Stadt, die ich je gesehen habe. Ja, auch vom Klima her, allen drum und dran. Es gibt da schon schöne Länder, wo man gerne seine Zeit verbringt und auch Abende verbringt, weil, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was in 3 Jahren ist. Ja, ich habe auch mal ein Angebot gekriegt, als Co-Trainer in Vietnam beim Ex-Trainer von mir zu arbeiten. Ja, ist auch immer eine Möglichkeit, über den Sport da auch wieder hinzukommen, weil man in Thailand halt schon noch einen sehr, sehr guten Namen hat. Und ich glaube, bislang heute noch der einzigste Deutsche war, der da in der Premier League gespielt hat und da auch sehr, sehr erfolgreich gespielt hat. Ich glaube, den Namen King Björn, the German Machine, der ist ja immer noch in aller Munde. Und den kann man in den Medien immer noch gut verkaufen. Und ich habe auch, wie gesagt, noch sehr, sehr viel Kontakt mit Ex-Spielern und immer noch aktuell, die mich dann fragen, ob ich Spieler für Europa, von Europa habe, die nach Thailand gerne wollen und. Also da muss man sagen, da habe ich mir, glaube ich, schon so einen guten Namen gemacht, weil ich, glaube ich, auch ein umgänglicher Typ bin, wo ich immer mit offenen Armen empfangen werde. Und die haben auch jetzt vor kurzem gesagt, hey, wir haben eine Fußballschule hier mit so einem thailändischen Superstar, der ist ja so ein Rockstar, ja, die ist sehr, sehr berühmt von einem damaligen zweiten Verein, da war der absolute Highlight-Fan, ja, und der folgt mir auch auf Instagram und sowas, also das ist dann schon, ja, nice. Der denn da so eine Fußballschule aufgebaut hat und der gesagt hat, komm her, ich bezahle dich hier, mach mal mit den Kindern was und ist kein Problem, komm rüber, machen wir was. Und wir helfen dir auch, wenn du kommst, wenn du willst, machen wir Zeitungsartikel in den großen Medien und was weiß ich alles, dass du da wieder, ja, so da dich hinlenken kannst, wo du gerne hin möchtest. Und das werde ich auf jeden Fall im Auge behalten und nicht ausschließen. Aber wie gesagt, ich bin jetzt gerade hier, meine Frau macht noch ihr Dualstudium fertig bis Sommer. Ich bin gerade bei meinem Trainerschein dabei, meine Kleine ist sowieso, die kriege ich ja sowieso erstmal nicht mehr weg, Alter. Ja, die kommt jetzt, ist gerade in die Schule gekommen. Ja, das ist für sie ein absolutes Highlife mit ihren Freunden. Und ja, nee, Papa, ich muss wieder nach Hause jetzt. Das war lang genug, dass wir hier waren. Ich muss meine Freunde wiedersehen. Oh. Wissen wir ja alle selber, wie es ist als Kind. Als Kind ist ja egal, wo du bist, mit wem du bist, wer das ist, ob schwarz, weiß, gelb, egal, ob das ist, wo du so eine Wohlfühlumgebung hast und dich wohlfühlst, willst du gerne auch bleiben. Und das verstehe ich auch voll und ganz. Das würde ich auch nie tun, sie da rauszureißen. Aber wie gesagt, also ich werde es auf jeden Fall mal ein Auge behalten und das auf jeden Fall nie ganz abreißen lassen.
Ja, Du meintest, dass du jetzt deine Trainerlizenz machst. Bist du denn jetzt gar nicht mehr als aktiver Fußballer unterwegs?
Ich kicke noch, ich habe immer gekickt. Ich habe letztes Jahr viele Spiele gemacht bei mir im Dorf, hier im Verein. Also kicken selber schon noch, aber ich bin halt auch nicht mehr der Jüngste. Ja, es gibt schon mal die Knochen, die tun da weh. Man merkt schon diese insgesamt nachher, was waren das? Ich glaube, 20 Jahre Fußball, wo man dann auch wirklich morgens und abends trainiert hat, unterschiedlichen Plätzen auf Hart und hier. Und wie gesagt, früher war es ja leider noch ein bisschen anders. Da musstest du auch mal auf Asche trainieren, auf alten Hockeyplätzen, die waren wie Steine waren oder keine Ahnung was. Ja, da wurde halt auch in vielen Situationen mal gesagt, ach komm, das tut nur ein bisschen weh, hier nimm mal Schmerztabletten, spiel mal ein bisschen und keine Ahnung was. Also das ist halt schon, dass der Leistungsdruck im deutschen Fußball auch anders war. Und wenn man auch ein guter Spieler war, natürlich der Trainer immer wollte, dass die Besten spielen. Und das merkt man schon in vielen Situationen, wo man vielleicht auch im Nachhinein sagt, das hätte man früher vielleicht auch anders gemacht, hätte länger die Verletzung ausgeredet, hätte nicht mit Wehwehchen gespielt und. Aber klar, wenn es geht, dann geht's. Dann bin ich auch mit Freude immer gerne dabei und macht auch immer Spaß. Ja, weil wie gesagt, Fußball war für mich immer Freundschaft, Kabinenleben, Teamgedanke, Teamgeist. Aber ich habe mich jetzt lieber ein bisschen außerhalb des Spielfelds platziert und kann da lieber nachher 18, 19, 20 Mann vielleicht steuern, dass die das hinkriegen, was ich auch gerne immer gespielt habe. Und darum habe ich auch den Fußball nicht aufgegeben, mache auch im Trainerbereich viel. Letztes Jahr habe ich ja auch relativ hoch trainiert, es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und ja, das werde ich auf jeden Fall dem Sport immer treu bleiben.
Das ist total schön. Auch richtig schöne abschließende Worte. Ich möchte mit dir noch einmal ganz kurz in die Nachspielzeit quasi gehen. Und ich habe ganz kurze Fragen für dich, die du einmal einfach ganz kurz beantwortest. Wer ist dein größtes Vorbild?
Lothar Matthäus.
Das darf in deiner Sporttasche niemals fehlen?
Ein Handtuch.
Sehr gut. Was ist dein Lieblingswort auf Thai?
Sobadimai.
Und das bedeutet?
Wie geht es dir?
Ah, schön.
Ich find das schön, Alter, ja. Sobadimai, das Schöne ist ja auch Sobadimai, Sobadina. Es gibt da ja auch Unterschiede so gegenüber männlich, weiblich, aber ich finde das immer so schön, wie die das ausgesprochen mit so einem Lächeln. Das fand ich immer so das Wort. Das war, fand ich immer schön.
Das kommt wie so ein Singsang so ein bisschen über die Lippen. Total
schön. Die können auch alle singen da. Das ist immer Karaoke, war da an jeder Ecke, war da Karaoke. Da hat es auch keiner zu schade gewesen. Im Bus haben wir dann das Ding genommen und da gab es auch Session einfach bei irgendeinem in der Wohnung und dann Gitarre raus und singen. Und also das können die alle, muss ich wirklich sagen. Außer meine Frau, die kann es nicht so gut, aber sonst können da wirklich viele, viele singen. Das ist schon echt immer geil gewesen, muss ich sagen.
Oh, schön. Aber das werde ich mir merken, das finde ich wirklich schön. Und als letzte Frage, wo geht es jetzt nach dieser Podcast-Folge für dich hin?
Meine kleine Tochter abholen von der Schule.
Oh, schön. Dann, Björn, ich bedanke mich herzlich für dieses offene und spannende Gespräch über Deutschland und Thailand und über deinen Lebensweg. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer es auch genauso spannend fanden wie ich. Und wenn die Fragen haben, schreibt es einfach unten in die Folgenbeschreibung. Ich verabschiede mich und magst du dich nochmal auf Thai verabschieden? Ich finde die Sprache so schön.
Oh, auf Thai verabschieden, weiß ich gar nicht. Wie war denn noch? Ich habe mir, glaube ich, auch noch Sawadee gesagt. Sawadee war auf Wiedersehen.
Ah. Ja, ach, aber ich hoffe, ist dann einsetzbar.
Ja, kann man immer. Weißt, was immer geht, ist Ciao. Ciao geht auch immer. Ciao oder Bye. Bye war auch immer ein Wort, was jeder verstanden hat im Endeffekt. Aber wie gesagt, auch vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Werbung für Thailand machen. Es gibt ein paar gute Reisen dahin. Kann es jedem nur empfehlen, wenn Sie ein paar Tipps brauchen. Können Sie jederzeit bei Reiseagentur Lindemann melden.
Das werden wir doch gerne annehmen. Der Rabattcode steht unten in der Beschreibung.
Ganz genau. Bei den Link einfach nur verliken lassen.
Genau.
Sehr cool.
Ah, ja, cool. Danke, Björn, wirklich. Es war ein richtig schönes Gespräch. Ich habe jetzt schon richtig Lust auf Thailand. Ja. Danke.
Wir unterhalten uns gleich über die guten Standorte.
Ja. Ich glaube, Bangkok wäre mir persönlich, glaube ich, ein bisschen zu groß. Ich mag aber Koh Samui hört sich schon sehr, sehr gut an.
Oh, Koh Lak ist sehr schön, Koh Tao ist sehr schön, kann man gut tauchen gehen. Alter.
Das war Unseen Journeys, der Podcast über die verborgenen Erfolgsgeschichten von deutschen Athleten im Ausland. Mit eurer Moderatorin Lisa, präsentiert von Matix Sports. Bis zur nächsten Unseen Journey.